Wir steigen ein in die letzte Runde von unserer Predigtserie über Josef. Und das ist ja wirklich eine traumhafte Geschichte. Manche sagen, es ist die schönste Geschichte überhaupt, die es im Alten Testament gibt. Ich glaube, das ist mit auch der Grund, warum in der Sonntagsschule immer wieder auch Josef gelehrt wird, weil das so eine ergreifende Geschichte ist. Ich hoffe, nach 5-mal, jetzt beim 6. Mal, ihr mögt noch, es geht noch, weil heute müsst ihr euch festschnallen, heute kommt der schwierigste Test, heute kommt der Vergebungstest und der wird nicht einfach werden. Und wichtig ist für uns alle, für das Verständnis, die Tests, das sind nicht irgendwelche Dinge, wo uns Gott quasi eins reinwirken will, wie man vielleicht manchmal als Schüler so das Gefühl hat, man kommt in die Klasse und der Lehrer sagt, Zettel raus, unangekündigter Vokabeltest oder irgend so etwas, sondern das ist eher eine Chance, eine Gelegenheit, die uns Gott gibt, zu wachsen und unseren Charakter zu schleifen. Das galt damals für Josef, wenn wir ihn anschauen, als er 17 war, wie er als Charakter war und wie er jetzt später als reifer Mann ist. Aber das gilt natürlich genauso auch für uns. Und diese Tests, das ist das Verrückte, das war bei Josef so und das ist bei uns auch so, die kommen oft unangekündigt. Auf einmal passiert irgendwas. Und dann sind wir gefordert und haben wir Gelegenheiten zu lernen. Bei der Vorbereitung zu der heutigen Predigt ist mir auch aufgefallen, Josef hat eigentlich einige Parallelen zu Jesus selbst. Josef ist derjenige, der Korn speichert und damit sorgt, dass das Volk überleben kann. Jesus sagt von sich, er ist das Brot des Lebens. Und er kam in Bethlehem, in der Stadt des Brotes, zur Welt. Das ist, finde ich, noch ganz interessant. Und dann Josef ist derjenige, der das Volk der Ägypter und auch der umliegenden Völker im Prinzip vom Hungerstod, also vom Tod, errettet hat. Und Jesus ist auch derjenige, der Erlöser, der die Erlösung für alle vom Tod vollbracht hat am Kreuz. Das finde ich noch ganz interessant. Das sind vielleicht so kleine Schatten, die die Geschichte aus dem Alten Testament schon hin aufs Neue, hin auf Jesus wirft. Im letzten Teil der Geschichte lesen wir jetzt Folgendes. Da heißt es, als die Hungersnot immer drückender wurde, öffnete Josef die Kornspeicher und verkaufte Getreide an die Ägypter und die vielen anderen Menschen, die aus aller Welt herbeiströmten. Und man könnte sagen, super, Josef hat es echt geschafft. Er ist von diesem vielleicht leicht arroganten, stolzen 17-Jährigen hingereift zu einer verantwortungsvollen Person, die die Weitsicht hatte, um dafür zu sorgen, ganz Ägypten und sogar noch die umliegenden Völker zu retten. Also das war's jetzt. Ende gut, alles gut. Hier ist die Story zu Ende. Ist aber nicht der Fall, sondern es geht im Prinzip nochmal weiter. Jetzt kommt eigentlich der richtig schwierige Test für Josef und ich möchte euch bitten, stellt euch doch die Szene jetzt bildlich vor, die wir jetzt miteinander lesen. Jakobs Söhne kamen zusammen, also die Jakobs Söhne, das sind die Geschwister von Josef, die 11 Brüder, die ihn beinahe umgebracht hätten. Jakobs Söhne kamen zusammen mit vielen anderen nach Ägypten, um Getreide zu kaufen. Denn die Hungersnot hatte auch Kanaan erreicht. Josef herrschte über ganz Ägypten und jeder, der Getreide kaufen wollte, musste zu ihm gehen. So kamen auch seine Brüder zu ihm, sie verneigten sich tief vor ihm. Da klingelt es bei uns, gell? Erste Predigt. Er hat den Traum gehabt davon, dass sich die Garben und so weiter vor ihm neigen. Schon damals als 17-Jähriger hat er das gesehen. Und mit diesem Traum und mit dieser Sicht hat das ganze Chaos ja eigentlich erst angefangen. Der ganze Neid der Brüder auf ihn, auch sein unreifes Verhalten, das er seinem Vater verpetzt hat. Nachher das Werfen in den Brunnen, das Verkaufen als Sklaven, das Leiden nach dem er in Potiphars Haus danach ins Gefängnis gesteckt wurde und dort jahrelang gesessen ist. Also ich kann mir vorstellen, in dieser Zwischenzeit, was da in ihm jetzt vorgegangen sein muss, wenn genau das jetzt passiert. Und jetzt realisiert er, sie verneigen sich tief vor mir. Das, was zig Jahre vorher begonnen hat. Und ich habe wieder so ein kleines Video, das versucht, die Gedanken, die Josef in dem Moment hat, ein Stück zu reflektieren. Lasst uns das anschauen miteinander.
Sie haben mich nicht erkannt. Nicht einer von ihnen. Und alle meine Brüder haben sich vor mir verbeugt. Wie damals im Traum. Vor so langer Zeit. Und jetzt? Jetzt sind sie alle da. Es steht jetzt in meiner Macht, ihnen alles für ihr Überleben zu geben. Oder sie für alles zu strafen. All diese Zeit im Gefängnis als Sklave. Jetzt liegt es an mir. Gott, ich sehe in allem auch deinen Weg. Ich sehe, was du in mir, mit mir getan hast. Es war ein harter Weg. Auch um mein eigenes Volk in dieser Hungersnot zu retten. Was soll ich tun? Ihnen vergeben? Haben sie sich denn geändert? Ich weiß nicht.
Ich finde, das Video zeigt gut diese innere Zerrissenheit. Und ich finde, wir dürfen Josef da auch nicht irgendwie glorifizieren. Er war Mensch mit Gefühlen, mit Verletzungen, die auch er hatte. Und ich bin überzeugt davon, dass er in der Situation wirklich zu kämpfen hatte. Wie gehe ich damit um? Und ich glaube, dass es ihm nicht einfach gefallen ist in diesem Moment. Ich möchte euch noch ein paar Verse dazu vorlesen. Josef erkannte sie sofort, ließ sich aber nichts anmerken. Woher kommt ihr? Fuhr er sie an, aus Kanaan, um Getreide zu kaufen, gaben sie ahnungslos zur Antwort. Josef erinnerte sich an seine Träume von damals. Ihr seid Spione, beschuldigte er sie. Ihr seid nur gekommen, um zu erkunden, wo unser Land schwach ist. Und in der Folge lesen wir dann davon, dass er seine Brüder 3 Tage lang ins Gefängnis steckt und sie einfach 3 Tage da schmoren lässt. Und ich kann mir vorstellen, dass es ihm wirklich an der Stelle nicht leicht gefallen ist, dass Altes aufgebrochen ist bei ihm und er ist ja wirklich sehr verletzt worden von seinen Brüdern. Und wenn es einem so geht, dann steht man ja schnell mal in der Gefahr, dass man sich rächen will. Vielleicht nicht gerade mit Taten, aber mit Worten. Und ich denke, man kann nachvollziehen, dass man vielleicht nicht mehr miteinander redet oder dass man dem anderen gegenüber sagt, hey, du bist für mich gestorben, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Die Geschichte zeigt auch, dass Josef Zeit braucht, um jetzt mit diesen Gedanken, mit dem, was in ihm brodelt, irgendwo zurechtzukommen. Er hat sie 3 Tage lang schmoren lassen und ich kann mir vorstellen, dass diese 3 Tage für Josef selber nicht einfach waren, mit dem, was mache ich, wie gehe ich mit ihnen um, wie handle ich dort. Und ich glaube, auch uns geht es manchmal so, dass wir durch Begegnungen von Menschen mit Menschen Lasten tragen, dass uns vielleicht etwas schwer getroffen hat, dass wir verletzt sind und dass diese Verletzung und diese Last, die diese Verletzung mitbringt, es uns schwer macht, dass so bittere Erlebnisse, dass wir an denen lang rumtragen und es uns schwerfällt. Und je länger wir die mit uns rumtragen, je schwerer wird die Last für uns. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Es gibt so einen Satz, der heißt, verletzte Menschen verletzen Menschen. Und verletzte Menschen verletzen wieder Menschen. Und die verletzten Menschen verletzen wieder Menschen. Und die verletzten Menschen verletzen wieder Menschen. Und diese Last, dieses Verletztsein, das multipliziert sich immer mehr. Und da stellt sich die Frage, wie kommen wir da raus? Was können wir tun, damit man aus diesem Kreislauf der Verletzungen und des mit sich Schleppens von Last, wie wir da wieder rauskommen? Und ich glaube, das gilt nicht nur damals für Josef, dass er in diesen 3 Tagen gekämpft hat. Ich glaube, dass das auch bei uns in der Gemeinde gilt, dass wir uns fragen müssen, wie komme ich mit Verletzungen klar? Man hat manchmal so das Gefühl in der Gemeinde, da sitzen ja nur fromme Leute, gell? Und die haben es alle im Griff und das läuft alles easy und so. Aber ich bin sicher. Dem ist nicht so, sondern es gibt auch bei uns Verletzungen. Und die Frage ist, wie gehen wir in der Gemeinde mit Personen um, vielleicht die wir verletzt haben oder die uns verletzt haben. Oder in der Ehe, es ist immer so schön, der Begriff Honeymoon, Flitterwochen, das klingt so toll. Honey, gell, das ist süß, das ist alles schön und rosarote Wolke und so. Aber wie gehe ich damit um, wenn ich in der Beziehung verletzt bin und wenn es eben nicht mehr zuckersüß ist und wenn mich sowas getroffen hat und ich verletzt bin, wie gehe ich damit um? Wie gehe ich mit meinem Chef um? Wie gehe ich mit vielleicht meinen Eltern um, die mich verletzt haben und wo es immer noch schmerzt und wo ich immer noch was mit mir rumschlepp. Die Frage ist eigentlich gar nicht, ob wir verletzt werden. Das ist sowieso immer wieder der Fall. Sondern die Frage ist, wie gehe ich mit den Verletzungen um? Und wie kriege ich das wieder geregelt? Und ich bin froh, dass die Bibel uns da einige extrem wertvolle Hilfestellungen gibt. Eine ist, rächt euch nicht. Im 3. Mose heißt es, du sollst dich nicht rächen und den Kindern deines Volkes nicht nachtragen und sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Also schon ganz früh. Drittes Buch Mose im Gesetz für Israel so geschrieben. Im Neuen Testament sagt Paulus eigentlich genau das Gleiche. Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Also das ist mal schon eine erste, ganz grobe Hilfe. Rächt euch nicht. Oftmals ist es ja so, wenn Verletzungen passieren, wenn Schuld passiert, dann hat man immer das Gefühl, der andere ist schuld und man läuft rum wie mit Scheuklappen und man sieht einfach nur seine eigene Sicht der Dinge. Ist logisch. Und man sieht nicht vielleicht, was alles noch andere Entwicklungen dazu geführt haben, dass es zu dieser Verletzung gekommen ist. Und da ist es richtig, wenn ich nur mich sehe und nur das, was ich erlebe, dieser Rat, rächt euch nicht, macht nichts Verkehrtes. Lasst die Rache dem, der den Überblick hat und der weiß, wie man mit sowas umzugehen hat. Und Josef hat sich auch nicht gerecht. Wir lesen das nachher später. Er hat sich nicht gerecht. Aber die Bibel gibt noch weitere Hilfen, wie wir damit umgehen sollen. Wir kennen sicherlich alle das Unser Vater. Wer hat das schon mal gebetet? Das Unser Vater. Also in jedem Fall die meisten. Und man steht manchmal so in der Gefahr, man nudelt es halt irgendwie so runter, so unser Vater im Himmel, geheiligt sei dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe und so weiter. Und man kommt dann an die Stelle und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das Kleingedruckte dabei hat man dir vielleicht nicht erklärt oder ist dir vielleicht nicht bewusst. Dieses Wie, das Wort Wie, heißt im Urtext eigentlich auf die gleiche Art. Also Gott, vergib du mir meine Schuld auf die Art, wie ich anderen vergeb. Das müssen wir erstmal setzen lassen. Das heißt im Prinzip, solltest du jemand Dinge nachtragen und solltest du nicht loslassen können davon und du sagst vielleicht, der verdient es nicht besser oder so, dann gehst du im Prinzip davon aus, das heißt, Gott, trag mir meine Last, meine Schuld nach, in der Art, wie ich das anderen nachtrage. Wenn du, das passiert immer mal wieder, in stillen Diskussionen deinen Chef oder deine Kinder oder sonst was bis zum geht nicht mehr fertig machst, weil es in dir irgendwie so brodelt und du nicht loslässt, dann verhältst du dich so, wie Gott dich immer wieder still an deine Verfehlungen, an deine Schwachstellen immer wieder erinnert. Du vergibst, du erwartest von Gott, dass er dir in der Art vergibt, wie du mit anderen umgibst. Das heißt also, vergib uns unsere Schuld auf dieselbe Art, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das Herausfordernde dabei ist, wir denken oft, der andere verdient es ja gar nicht, dass ich ihm vergebe. Und wir kombinieren manchmal die Bereitschaft zu vergeben mit dem Verdienen des anderen. Also das war so schlimm, das war so schmerzhaft, der ist es nicht wert, der hat sich es nicht verdient, dass ich ihm vergebe. Und vielleicht glauben wir im tiefen Inneren, dass Gott mit uns genauso umgeht, dass wir uns das Vergeben verdienen müssen. Und vielleicht haben wir manchmal selber den Eindruck, Gott erwartet von mir, dass ich gut lebe, dass ich richtig performe, weil sonst vergibt er mir nicht. Und ich glaube, wir haben manchmal selber Schwierigkeiten, wirklich zu ergreifen, dass Gott uns bedingungslos vergibt. Ich kann mir und ich muss mir auch nicht seine Vergebung verdienen. Das geht gar nicht. Er vergibt absolut bedingungslos. Und ich habe euch ein paar Stellen zusammengesucht, die zeigen, wie Gott vergibt. Die erste steht in Psalm 103, Vers 12. Da heißt es: Sofern der Osten ist vom Westen, hat er unsere Übertretungen von uns entfernt. Ich finde, das ist ein schönes Bild. Sowieso, wir leben in der Nähe vom Bodensee, segeln, und da muss man wissen, wo ist Norden, Osten, Westen und so weiter. Also Osten und Westen ist so voneinander entfernt, das ist komplett der Gegensatz. Wenn du nach Osten läufst, dann läufst du immer nach Osten und du entfernst dich immer weiter. Das geht nie zusammen. Das ist völlig unmöglich. Das ist so weit, das ist so gegensätzlich. So vergibt Gott. Die Sünde ist so weit weg, das kann gar nicht mehr zusammengehen. Ein anderer Vers aus Jesaja 53, Vers 6, da heißt es: Wir alle irrten umher wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Der Herr aber lud all unsere Schuld auf ihn. All unsere Schuld auf ihn. Also das ist ganz eindeutig. Nicht, wenn du es dir verdienst, wenn du gut bist, wenn du dich entsprechend verhältst, sondern alle auf ihn, auf Jesus. Noch ein Vers. Denn Gott hat Christus, der ohne jede Sünde war, mit all unserer Schuld beladen und verurteilt, damit wir freigesprochen sind und vor ihm bestehen können. Also auch komplett. Vergeben heißt also, ich will mit meinem Nächsten so umgehen, auf die gleiche Art vergeben, wie Gott mir vergibt. Ich will mit dem Maßstab messen, mit dem Gott auch mich misst. Ich will Vergebung so annehmen, wie, damit ich sie auf die gleiche Art und Weise weitergeben kann. Und das ist nicht einfach für Josef. Wenn ihr die Geschichte lest, ich kann euch nur raten dazu, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, lest mal die ganze Geschichte noch bis dorthin. Ihr werdet lesen davon, dass Josef mehrfach geweint hat, dass ihn das wirklich tief berührt hat, dass er das wirklich nicht einfach ist, so zu vergeben. Aber er hat losgelassen. Wir merken das nachher auch, wie er mit seinen Brüdern umgeht. Da ist kein Groll mehr irgendwo zu spüren, sondern er hat wirklich loslassen können. Und er begegnet seinen Brüdern so, wie Gott ihm auch begegnet ist. Flucht ist bei Schuld keine Lösung. Ein Gemeindewechsel, weil du dich mit den Ältesten vielleicht verkracht hast, ist keine Lösung. Scheidung ist keine Lösung. Flucht ist keine Lösung bei Verletzungen. Es gibt manchmal Menschen, die in der Gemeinde nicht mehr mitarbeiten wollen, weil sie verletzt worden sind, weil irgendjemand was gesagt hat, was getan hat und so weiter, und man trägt irgendwo diese Verletzung weiter mit sich rum. Und ich möchte euch das sinnbildlich an dem nächsten Bild zeigen. Wenn jemand verletzt ist und das nicht in Ordnung bringen kann, führt das meistens dazu, dass die Person immer einsamer wird, dass man sich rausnimmt, dass man nicht mehr mit dabei ist, vielleicht nicht mehr im Hauskreis mit dabei ist und irgendwann im Bild gesprochen allein in einem Kanu auf dem Meer ist, weil man sich völlig isoliert hat. Und der Schatten der Unversöhnlichkeit, dieser dunkle Schatten des Grollens, der Bitterkeit, die mit drin ist, die wird man einfach nicht los. Die verfolgt einen einfach und man muss dann damit leben, dass man alleine ist und dass man mit dem Schatten irgendwie zurechtkommen muss. Vielleicht, wenn man dem Vater nicht vergeben kann oder will oder dem Chef, der einen wirklich übel bloßgestellt hat. Vielleicht die Kinder, die einem Dinge an den Kopf geworfen haben, wo man denkt, das gibt's doch gar nicht. Deshalb glaube ich, dass es wichtig ist, dass Vergebung für uns zum Lebensstil wird und dass es für uns ganz natürlich wird, zu vergeben. Können wir das nächste Bild haben? Ich glaube, das sitzt tief genug. Der weiße Hai macht mich immer ganz nervös, wenn ich im Nussbaumer See baden gehe und das Bild mir irgendwie vorstelle. Es ist völlig blöd, aber genau. Wichtig ist mir das nächste Bild, dass mir Vergebung als Lebensstil lernen und kultivieren und pflegen, dass es also ganz normal wird. Das hebräische Wort für vergeben heißt wegtragen. Nicht nachtragen, sondern wegtragen. Also das heißt, Steine, die du vielleicht in dein Leben irgendwo reinpackst, wo dich eben die Eltern verletzt haben und dir Schmerzen zugefügt haben oder irgendjemand in der Gemeinde irgendwas Blödes gemacht hat und dich verletzt hat oder keine Ahnung, dein Partner irgendwo sich dermaßen verhalten hat, dass du verletzt bist. Und du nimmst die Last und trägst die Last mit dir rum. Die Frage ist, tragen wir sie weg, vergeben wir, wegtragen oder tragen wir sie nach? Und das Problem ist, wenn du sie nachträgst, dann bist du derjenige, der das Problem hat. Du schleppst den Rucksack mit all den Verletzungen mit dir rum. Manchmal ist das vielleicht so, du hast im Bild gesprochen, es ist so, wie wenn du selber Gift trinkst und dir dabei aber wünschst, dass es dem anderen schlecht geht. Aber wenn du dieses Gift trinkst, du bist selber derjenige, dem es schlecht geht. Du bist derjenige, der die Last tragen muss. Und du bist derjenige, der darunter leidet, der Kraft braucht dafür und dem es schwerfällt. Ich finde, das Schöne ist, dass wir gerade als Christen wissen, dass wir die Last nicht mitschleppen müssen und irgendwie so lange wie möglich uns anständig verhalten müssen, sondern dass wir die Last wirklich wegtragen können. Dass wir die Last wegtragen können zum Kreuz, zu Jesus, der für uns die Schuld eindeutig, alle Schuld getragen hat. Und wenn man so einen Rucksack los ist, irgendwie, es geht sich viel leichter, man ist befreit, wenn ich das wegtragen kann und loslassen kann. Und ich glaube, das musste Josef in diesem letzten Test auch noch lernen. Dieses Wegtragen, dieses Loslassen und dann den Charakter irgendwo noch stärker so zu entwickeln, wie Jesus, wie Gott ihn haben möchte. Das ist eine alte Geschichte im Alten Testament, Josef. Aber im Neuen Testament ist es interessant, die Jünger, die merken auch schon mit dem Vergeben, das ist, da ist nicht ganz einfach. Und wie immer, Petrus ist derjenige, der sich vordrängelt. Und Petrus kommt zu Jesus und sagt Folgendes: Herr, wie oft soll ich jemand vergeben, der mir Unrecht tut? 7-mal? Ich finde das interessant. Petrus, er war verheiratet. Also man kann vielleicht vermuten, wo die Frage herkommt. Er hatte eine Schwiegermutter, vielleicht auch da, keine Ahnung. Und er kommt so ein bisschen, finde ich jetzt, so ein bisschen theologisch oberschlau daher. Er kommt zu Jesus, ja, wie oft sollen wir vergeben? 7-mal? Ja, also ich weiß es schon, wie es geht. Und ganz interessant ist, Jesus antwortet einfach, schlicht und ergreifend, nein. Antwortete Jesus, 70 mal 7 mal. Also auch wenn wir als Theologen vielleicht wissen, wie es geht. Jesus setzt so richtig eins obendrauf. Und mit dieser Zahl 70 mal 7 mal, klar, rechnerisch sind das 490 mal, aber das zeigt einfach ein Vielfaches von dem, was Petrus irgendwie vermutet hat, was sein könnte. Martin Luther hat mal geschrieben, dass die Ehe eine Charakterschule Gottes sei. Und er hat in diesem Zusammenhang den Satz gesagt, ein Jahr Ehe macht heiliger als 10 Jahre Kloster. Also er muss es wissen irgendwie. Er war mit der Katharina und die war, glaube ich, wirklich nicht einfach. Und er auch nicht verheiratet. Also 70 mal 7 mal. Und die Zahlen in der Bibel, die haben eine Bedeutung. Das sind nicht einfach nur Zahlen. Die Zahl 7 steht für Vollkommenheit. Das ist so die vollkommene Zahl. Die Zahl 70 ist die Zahl der Vollendung. Das heißt, 70 mal 7 mal heißt bis zur vollkommenen Vollendung. Also nicht 490 mal, sondern das ist eher symbolisch. Bis zur vollkommenen Vollendung. Bis Jesus wiederkommt. So lang. Vielleicht sagt einer von euch jetzt, oh Uwe, lass mich mit dem ganzen theologischen Kram da in Ruhe mit 77 und Bedeutung und Altes Testament und so. Für dich habe ich auch noch eine Botschaft. Vergeben ist gesund. Also viele Untersuchungen haben das bestätigt, dass Vergeben gesund ist. Wenn viele Krankheiten sind seelisch bedingt, wenn du Bitterkeit, Groll und Ärger in deinem Herzen mitträgst, du kannst nachts einfach nicht mehr einschlafen, dein Puls, der fängt an zu rasen, wenn du einen deiner Kollegen siehst und so. Das haben etliche Untersuchungen gezeigt. Loslassen, Vergebung, das ist gesund. Also schon rein medizinisch macht im Prinzip Vergebung als Lebensstil Sinn. Vergebung ist deine Entscheidung. Das ist etwas, was nur du machen kannst. Versöhnung ist was anderes. Bei Versöhnung brauchst du immer zwei, die aufeinander zugehen, die sich versöhnen. Aber vergeben, das ist eine Entscheidung, die du selber treffen kannst. Und die ist nicht einfach. Aber es fängt mit einer Entscheidung an, ich will das, ich mache das zu meinem Lebensstil und ich mache es so, wie Gott es mit mir macht. So mache ich es mit anderen. Und ich stelle mir vor, wie das wäre in unserer Gemeinde, wenn wir das alle miteinander schaffen würden, wenn Verletzungen da sind, dass wir aufeinander zugehen, dass wir die bei Gott ablegen können, dass wir sie wegtragen können, loslassen können. Wie fantastisch wäre das? Weil Verletzungen werden passieren, es ist klar. Mal bin ich schlecht gelaunt, mal ist jemand anders schlecht gelaunt, irgendwas passiert, man hat das falsche Wort erwischt, jemand hat schlecht geschlafen oder sonst irgendwas und man sagt, du bist dummes und schon ist es passiert. Wie schön ist das, wenn wir ausräumen können, wenn wir sagen können, komm, wir legen das weg, wir bringen es zu Jesus und wir gehen alle miteinander weiter vorwärts. Also ich finde das fantastisch, wenn wir das als Gemeinde umsetzen. Ich finde das super, wenn wir das in der Ehe schaffen. Weil wir da eh schon wissen, das ist ja unsere Liebste. Die meint es ja nicht böse mit mir. Aber trotzdem kracht es halt mal, dass wir schaffen, das loszulassen und weiterzugehen. Und nicht den Groll und die Last zu kultivieren und zu wachsen zu lassen. Wie schön wäre das, wenn das bei unseren Eltern oder bei unseren Kindern so wäre, wenn wir loslassen können, wenn wir die Schuld wegtragen, wenn wir neu anfangen und sagen, komm, wir starten in die nächste Runde miteinander. Ich möchte euch noch ein paar Verse am Ende von der Josef-Geschichte vorlesen, die heißen folgendermaßen. Aber Josef erwiderte, habt keine Angst, ich maße mir doch nicht an, euch an Gottes Stelle zu richten. Ihr wolltet mir Böses tun, aber Gott hat Gutes daraus entstehen lassen. Durch meine hohe Stellung konnte ich vielen Menschen das Leben retten. Ihr braucht also nicht zu befürchten, ich werde für euch und eure Familien, nichts zu befürchten. Ich werde für euch und eure Familien sorgen. So beruhigte Josef seine Brüder und redete ihnen freundlich zu. Er macht das. Und ich finde, das ist so ein guter, so ein wichtiger Schritt. Ich möchte heute Morgen euch die Gelegenheit geben. Ich kann mir gut vorstellen, wenn wir über Vergebung und Verletzung reden, dass da vielleicht einiges auch bei euch aufgepoppt ist im Kopf und ihr an bestimmte Situationen gedacht habt. Ich habe aus meinem Garten heute Morgen extra ein paar Steine hier mitgebracht und habe die hier vorne hinplatziert. Und ich möchte euch einladen, dass wenn du merkst, bei dir grummelt noch eine Sache, die trägst du noch mit dir rum, du hast noch den Rucksack auf und dieses Gewicht, das stört, dann möchte ich dich einladen, dass du heute Morgen mutig einen Schritt gehst und nach vorne kommst, dir einen von den Steinen nimmst und den einfach vor das Kreuz bringst und ihn wegträgst und ihn loslässt und ihn dort liegen lässt und ohne diesen Stein wieder zurück an den Platz gehst. Ich finde, das ist so eine geniale Chance, die uns Jesus immer wieder schenkt. Wir feiern ja auch regelmäßig immer wieder das Abendmahl, wo wir uns daran erinnern, was Jesus getan hat für uns. Und ich möchte Mut machen, wenn du merkst, da ist irgendwas, das will ich heute Morgen loslassen. Es wäre schön, wenn ich heute Morgen hier einfach weggehen kann und sagen kann, die Sache ist erledigt. Ich habe sie weggelegt. Ich habe sie bei Jesus gelassen. Nach Hause gehst. Das fände ich wunderbar. Und ich möchte dich ermutigen, dass wenn jetzt die Band anfängt zu spielen, dass du dir das überlegst, dass du Gott fragst einen Moment, und dass du entscheidest, ob du diesen Stein, diese Verletzung, diese Last, die du rumträgst, loslassen möchtest und ihm ans Kreuz legst, an den Ort, wo es wirklich am besten aufgehoben ist. Jesus trägt all unsere Schuld, das lesen wir in seinem Wort. Er ist bereit dazu und du musst nichts leisten, du musst nichts bringen, sondern du darfst einfach in aller Menschlichkeit das Ding packen und loslassen. Ich lade dich dazu ein, dass wir uns jetzt eine Zeit nehmen, währenddem wir dann auch das Lied singen. Wenn du das möchtest, wenn da etwas ist, das Gott dir zeigt, dass du es nach vorne bringst, im Bild in diesem Stein und dort ablegst.